Ich freue mich so sehr, dass ich wieder hier umstehen darf. Ist jetzt ein bisschen länger her, aber ich habe mich richtig drauf gefreut und tue es immer noch. Ich will heute Morgen über einen Text predigen, den ihr alle kennt, jeder Einzelne. Denn ihr habt den alle schon mal auswendig gelernt, aus Exodus 20. Wer hat eine Idee? Exodus 20, gut, dass wir alle bibelfest sind. Ein Text, der nichts weniger regelt als das Zusammenleben der Menschen und ihre Beziehung zu Gott. Exodus 20 sind die 10 Gebote. Um erstmal zu klären, wie man auf die Zahl 10 kommt, schauen wir uns das mal an. In der katholisch-lutherischen Tradition oder in der katholischen oder in der evangelisch-lutherischen Tradition haben wir das erste und das zweite Gebot, also du sollst keine anderen Götter haben neben mir, und das Bildnisverbot zu einem Gebot zusammengefasst. Dafür haben wir das Begehrensverbot im 10. aufgesplittet. Das ist dann ein bisschen aufgeteilt. Jedoch in der jüdischen und in der evangelisch-reformierten Tradition zählt man so. Nur jetzt eben zu kurz zur Erklärung, wie man auf die 10 kommt, da kann ja Verwirrung entstehen. Das hier ist ein bisschen textgetreuer. Das ist einer der Gründe, weswegen ich mich für diese Zählung entschieden habe. Ich will aber heute nicht über die ganzen 10 Gebote sprechen, sondern nur über das erste. Das hier wird sozusagen der Einstieg in eine Predigtreihe. Ob ich daraus jetzt 10 Predigten mache oder ob es mir gefällt, irgendwo welche zusammenzufassen und ob mir das gelingt, wird sich zeigen. Einsteigen in das erste Gebot möchte ich mit einer Anekdote, mit der ich schon mal in eine Predigt eingestiegen bin. Aber ich finde die Geschichte so überragend gut und so faszinierend, dass ich sie gerne nochmal erzähle. Meine Tochter Cassandra liebt ihre Großmutter, meine Mutter. Und die liebt ihre Enkeltochter, und meine Mutter liebt es, Geschichten zu erzählen, und Cassandra liebt es, welche zu hören. Das passt also alles hervorragend zueinander. Jetzt liebt meine Mutter auch abgöttisch den Opernkomponisten Richard Wagner bzw. sein Werk. Und das Hauptwerk Richard Wagners ist Der Ring des Nibelungen. 16 Stunden ganz schwerer Opernstoff, inhaltlich Siegfried der Drachentöter, das Rheingold, Walküren, und da kommt dann notwendigerweise der gesamte nordische Götterkosmos drin vor. Und meine Mutter schöpft dann so ein bisschen aus diesem Fundus, um Geschichten zu erzählen, teilweise ein bisschen improvisiert, und erzählt dann Cassandra, naja, der Gott Wotan macht dies und der Gott Wotan tut das. Und Cassandra, damals gerade eben 5 Jahre alt, protestiert energisch. Sagt, es gibt nur einen Gott, das ist Gott und Jesus. Das fasst im Grunde alles zusammen, was ich heute sagen will. Lasst euch das mal auf der Zunge zergehen. Es gibt nur einen Gott, das ist Gott und Jesus. Was ich versuchen will heute ist, zu versuchen, dieses erste Gebot aus der Perspektive des Neuen Testaments, also aus dem Evangelium heraus zu betrachten. Schauen wir uns das mal an. Dieses Gebot steht nicht umsonst am Anfang. Wichtige Dinge stehen gemeinhin am Anfang. Nicht umsonst haben die Väter des Grundgesetzes der Bundesrepublik den Artikel 1 genau dorthin gesetzt. Die Würde des Menschen ist unantastbar. Aus dem ergibt sich im Grunde alles Weitere. Alle Staatsformregelungen, alles, was mit Wahlrecht, Gewaltenteilung und sonst was zu tun hat, darüber müssen wir uns im Grunde keinen Gedanken machen, wenn der erste Artikel nicht gilt. Die Wichtigkeit dieses Gebots merkt man auch daran, wie sehr es sich im Vergleich zu allen anderen Geboten, die sich meiner Ansicht nach aus diesem ergeben, wie sehr es sich durch das gesamte Alte Testament zieht. Kein Gebot ist so wichtig. Klar, wir haben überall mal Regelungen, was mit dir passieren soll, wenn du jemanden getötet hast, wenn du gestohlen hast, Ehe gebrochen und so weiter. Aber keins ist so wichtig wie das. Beispielhaft nehmen wir uns nur mal die Bücher der Könige. Womit fangen die an? Der König David übergibt seine Herrschaft an seinen Sohn Salomo. Und das Wichtigste, was er ihm mitgibt, ist, halte die Treue zu diesem einen Gott. Halte die Bündnistreue. Was macht Salomo als erstes? Muss mit einer mehr oder weniger staatsstreichartigen Aktion seine Herrschaft festigen. Baut dann auch ein ziemlich großes Reich auf. Wird dadurch, dass er um Weisheit gebetet hat, die ihm gewährt wird, wird groß und mächtig und häuft Reichtum und Weisheit an. Leute kommen zu ihm, wollen davon profitieren. Was macht er aber? Heiratet eine Vielzahl Frauen aus fremden Königreichen und führt deren Götzen in Israel ein. Am Ende wird er scheitern. Gehen wir ein bisschen weiter in das Buch der Könige. Ab Kapitel 17 im ersten Buch Könige haben wir 13 Kapitel, die nichts anderes tun, als 40 Könige aus dem nördlichen Israel, aus dem südlichen Juda, auf folgende Kriterien hin abzuklopfen. Erstens, halten Sie die Treue diesem einen Gott? Und zweitens, tun Sie etwas gegen die Götzenverehrung? Aus dem nördlichen Israel kommen 20 nicht gut weg, fallen durch. Selbst aus dem südlichen Juda sind es nur 8, die anhand dieser Kriterien bestehen. Die Strafe ist, das Volk Gottes geht ins babylonische Exil. Und das ist ein Muster, das wiederkehrt. Wann immer die Menschen sich von diesem einen Gott abwenden, scheitern sie, werden bestraft. Wann immer sie sich ihm zuwenden, haben sie Gelingen. Kurzum also, die Bedeutung dieses ersten Gebots ist absolut offensichtlich und eminent. Uns passiert das heute nicht, oder? Wir haben keine anderen Götter als den einen. Ich habe euch ein paar Bilder mitgebracht. Wir können die mal durchgehen, ne? Links oben. Das ist 1997 am 28. Mai in München. Zufällig weiß ich das ganz genau. Jürgen Kohler mit dem Henkelpott. Im Halbfinale gegen Manchester United hat er einen unhaltbaren Ball von der Linie gekratzt und Dortmund somit den Einzug ins Champions-League-Finale gesichert. Was schallt seitdem jedes Mal, wenn er am Ball ist, auf die Südtribüne in Dortmund? Jürgen Kohler, Fußballgott. Der King of Pop in der Mitte hat sicherlich ebenfalls eine gottgleiche Verehrung empfangen. Und wenn du dir die anderen gesellschaftlichen oder politischen Ikonen anschaust, besonders wie sie gesellschaftlich oder medial dargestellt werden, ob jetzt Greta Thunberg, Barack Obama oder Kamala Harris, viel weniger als eine Erlöserfunktion wird denen selten zugeschrieben. Klammer auf, häufig besonders von Instanzen, die mit Gott eigentlich überhaupt nichts zu tun haben. Klammer zu. Wem hast du einen Altar gebaut? Gibt es irgendjemanden, den du möglicherweise mehr verehrst, als es ihm gebührt? Ist das ein Sportler? Ist das ein Schauspieler? Sind das gesellschaftliche, politische Ikonen? Sind das vielleicht Menschen aus deinem privaten Umfeld sogar? Ja, also der phonetische Weg von Gattin zu Göttin ist gar nicht so weit. Andersrum funktioniert das übrigens nicht. Ich gehe aber einen Schritt weiter. Es geht nicht nur um Personen. Es gibt noch andere Dinge, denen du einen Altar gebaut haben könntest. Frag dich mal selber. Wie ist dein Umgang zum Beispiel mit Geld? Du kannst nur einem Gott dienen. Dem einen Gott oder dem Gott Mammon? Was ist mit deinem Aussehen? Wie viel Zeit verbringst du im Fitnessstudio, vor dem Spiegel, in der Shoppingmeile, beim Kosmetiker, beim Schönheitschirurgen vielleicht gar? Was ist dir wichtiger? Statussymbole, wie wichtig ist dir Anerkennung? Wie wichtig ist dir, dass die Leute wissen, dass du dieses Handy hast, diese Armbanduhr, dieses Auto, dieses Haus, dass du dort in den Urlaub fährst? Verabschiede dich mal von dieser Anerkennung und verabschiede dich davon, all diese Dinge höher zu stellen als den einen Gott. Rudolf hat vor geraumer Zeit mal eine Predigt gehalten über Leben als Gottesdienst. Schreib dir das noch mal ein bisschen auf. Versuche mal, in deinem Alltag jede Tat zu beginnen mit einem Soli Deo Gloria, nur zur Ehre Gottes. Du kannst dich immer fragen, wo dir irgendwas wichtiger ist, wo du vielleicht mehr Zeit und Mühe investierst als in Beten, die Nachfolge Jesu, was auch immer. Irgendwas findest du bestimmt, wo ein bisschen zu viel gerade los ist, im Vergleich zu dem, was sein sollte. Wir Christen verehren jetzt Jesus Christus als den fleischgewordenen Gott. Er ist Gott selbst. Wenn der sagt, deine Sünden sind dir vergeben, du bist geheilt, dann hat das die gleiche Macht, dann hat das den gleichen Ursprung, der am Anfang gesprochen hat, es werde Licht. Das ist nichts weniger. Das ist genau dasselbe. Das müsste doch, wenn wir das anerkennen, für uns genügen, um dem ersten Gebot zu folgen. Ich gebe euch jetzt was an die Hand. Und zwar meiner Ansicht nach, wenn es Gott gefallen hat, auf unsere Welt zu kommen, Mensch zu werden, jemand, den wir sehen können, von dem wir hören können, den man anfassen konnte, dann ist meiner Ansicht nach die Sache eindeutig, wir haben nur eine Aufgabe, dem Mann nachzufolgen. Und das kann eigentlich nur bedeuten, in Taten und Verhalten ihm zu versuchen, so ähnlich wie möglich zu werden. Dafür habe ich euch 6 Schritte mitgebracht. Ich muss jetzt zugeben, dass ich diesen Gedanken hier mir woanders ausgeliehen habe, aber ich halte das für legitim. Der Urheber möge mir verzeihen. Also so ein paar Ideen, 6 Stück an der Zahl, wie du es schaffen kannst, das Evangelium praktisch zu leben. Schritt 1. Frag dich, hast du mit Außenseitern Gemeinschaft? Wir sehen hier ein Bild aus der Geschichte von Jesus mit dem Zöllner Zachäus. Zöllner waren zu der Zeit Leute, mit denen man sich nicht abgab. Die haben so ein bisschen mehr in die eigene Tasche gewirtschaftet. Das waren Ausgestoßene, wenn du so willst. Was macht Jesus? Der geht hin und sagt, hey, zu dir komme ich heute zum Abendessen. Jesus ist nicht gekommen, um am Bankett des Bundespräsidenten teilzunehmen. Der ist gekommen, um sich neben den einen zu setzen, neben dem du nicht sitzen willst. Überleg mal, wer das bei dir sein kann, im Kollegium vielleicht. Ist das dieser eine durchgeknallte Corona-Schwurbler? Ist das der Alkoholiker? Ist das der Frauenschläger? Ist das der, der stinkt? Geh du hin, setz dich neben den. Sonst tut's keiner. Frag dich also ernsthaft, hast du mit Außenseitern Gemeinschaft? Der zweite Schritt. Gehst du den Verlorenen nach? Frag dich mal, ob du irgendwen jetzt schon länger nicht mehr hier im Gottesdienst gesehen hast. Woran könnte das liegen? Keine Ahnung, aber ruf mal an und frag nach. Fahr zur Not bei dem vorbei, nimm den mit, setz den ins Auto und bring den hierher. Vielleicht gibt es da irgendwen, den du hier noch nie gesehen hast, wo du denkst, der müsste eigentlich mal. Könnte nicht schaden. Bist du bereit, die 99 Schafe, die hier sitzen, alle stehen zu lassen, um das 100. abzuholen? Geh hin. Hol das 100. Schaf und trag's hier hin. Wird jetzt noch ein bisschen herausfordernder und das wird sich leider noch ein bisschen steigern müssen. Drittens. Setzt du den Willen Gottes an erste Stelle? Und zwar immer. Wir beten im Vater unser, dein Wille geschehe. Nicht mein Wille, dein Wille. Und zwar in allen Bereichen unseres Lebens. Nicht da, wo es uns nur gerade passt. Auf der Arbeit, in der Gemeinde, im Sportverein, zu Hause in der eigenen Familie. Dein Wille geschehe, nicht meiner. Lass alles zurück, was dich festhält. Lass alles zurück, was dich davon abhält, Jesus nachzufolgen. Wer die Hand an den Pflug legt und sieht zurück, der ist nicht geschickt für das Reich Gottes. Lass den Krempel hinter dir. Lass die Toten ihre Toten begraben. Du aber geh hinaus und predige das Reich Gottes. Bist du dafür bereit, alles zurückzulassen? Zur Not auch in ernste Konflikte zu gehen, denn das wird auf die Schienbeine geben, das verspreche ich euch. Und wenn wir da schon angekommen sind, ist kein Schritt mehr weit zum nächsten. Lebst du ohne Sünde? Und zwar vollständig? Versuchst du das wenigstens oder machst du so kleine Kompromisse? Das eine Mal, einmal ist kein Mal, ich mach die Tür zu, dann sieht es keiner. Traust du dir das zu? Und zwar nicht ein bisschen, Leute. Am Ende der Bergpredigt, Matthäus 5, Kapitel 5, Vers 48, sagt es Jesus eindeutig. Ihr nun sollt vollkommen sein, wie euer himmlischer Vater vollkommen ist. Da steht nicht, versucht's ein bisschen, da steht, seid vollkommen. Eine andere Übersetzung sagt, sei perfekt. Keine Kompromisse. Herausfordernd bisher? Einen habe ich noch. Fünftens, hast du Vollmacht? wenn du rausgehst und anderen von Jesus erzählst, wenn du das Evangelium verkündigst, tust du das mit Vollmacht? Tust du das mit voller Überzeugung, mit vollem Glauben? Bist du derjenige, der Sünden vergibt? Bist du derjenige, der sagt, ich heile dich, ich gebe dir das Augenlicht wieder, du kannst wieder sehen? Ich sage dir, du kannst die Toten auferwecken, wenn dein Glaube stark genug ist. Wenn du das Evangelium praktisch leben willst, musst du mit Vollmacht sprechen. Für alle, die mir bis hierhin gefolgt sind und sagen, ja, kann man machen, aber auch für alle, die sagen, wie sollen wir das jemals schaffen, kommt jetzt der Schlüssel zu all dem, wie es funktioniert. Sechstens. Bist du von einer Jungfrau geboren worden, hast alle Sünden der Welt auf dich genommen, bist am Kreuz gestorben und 3 Tage später von den Toten auferstanden? Mal Hand hoch, wer ist jetzt erleichtert? Nur wenigstens einer. Alle anderen kriegen das offenbar hin. Das wäre jetzt eigentlich der Kniff gewesen, ihr sollt erleichtert sein. Christus erleichtert uns. Diese Liste, die ich euch gerade eben gezeigt habe, die ist bereits abgearbeitet. Ihr müsst das nicht mehr machen. Ist alles schon erledigt, die Rechnung ist vollkommen bezahlt. Versteh mich nicht falsch, die Liste ist nicht, die ist nicht falsch. Ich stehe hinter jedem einzelnen Punkt, der da steht. Du sollst das alles versuchen. Du sollst dich an jedem Punkt herausfordern. Aber du kannst dir eingestehen, dass du das nicht schaffen kannst und dass du das nicht schaffen musst. Erkenne dein eigenes Scheitern an. Die Rechnung ist bezahlt. Jesus hat das alles schon für uns gemacht. Müssen wir nicht mehr. Und wenn wir das verstehen, dann verändert sich die Liste. Vorher war sie eine Liste der Anklage. Sie sagt, das wirst du nicht schaffen, das wirst du nicht schaffen. Leute, es gibt auch so viele Leute, neben denen will ich wirklich nicht sitzen. Und ihr auch nicht. Und ich kann auch nicht die Kraft aufbringen, jeden Einzelnen, den ich gerne hier sitzen haben wollen würde, hier hinzutragen. Schaffe ich nicht. Und spätestens, wenn wir am Punkt sind, lebst du ohne Sünde. Wer von uns könnte das von sich behaupten? Insofern verändert sich die Liste nicht in ihrem Inhalt, sie verändert sich in ihrer Bedeutung. Das wird eine Liste der Erleichterung. Und erst wenn wir das verstanden haben, dann können wir Jesus tatsächlich nachfolgen. Wenn wir wissen, wir können das nicht, du hast das und wir gehen dir trotzdem nach. Und das ist meiner Ansicht nach das, was das erste Gebot bedeutet, wenn wir es vom Evangelium her betrachten.